Situation zu zeigen oder zuzugeben, genau, wie zu zeigen. Und im zweiten Beitrag haben wir im Film sehr schön gesehen, dass es sehr leicht ist, mit einfachen Spielen uns, wenn er doch zumindest die positiven Emotionen zu entlocken. Kommen wir jetzt zum nächsten Beitrag, der kommt von Hendrik Terbeck. Er ist von der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg, hat dort einen Bachelor, Studiengang Medien und Informationen absolviert, der ja ehemals Mediendokumentation hieß, hier also auch ein Beispiel eines Fachbereichs, der sich ein bisschen breiter aufstellt, von der Dokumentation im klassischen Bereich, zwar die klassischen Tugenden beibehält, aber sich doch noch mit anderen Bereichen auch weiter aufstellt, wie das in anderen Beispielen auch der Fall ist. Momentan ist er bei der Telekom AG im Bereich Product Innovations User Experience und er möchte noch einen Master draufsetzen, das soll in den Bereich Human Computer Interactions gehen. So viel zu ihm. Ich habe eine persönliche Erinnerung an ihn und zwar mache ich genau diesen Fachbereich auch zuweilen einen Lehrauftrag für die Erstsemester, versuche auch diesen Studenten schon am Anfang des Studiums zu erzählen. Medien und Information ist erstmal gar nicht so aussagekräftig. Was kann ich mit diesem Studenten später am Anfang? Da Ideen aufzuzeigen, Anregungen zu geben, was man mit dem Studium, mit dem Beruf, den man dort lernt, eigentlich anfangen kann. Und ich erinnere mich an Hendrik, der damals vor 4 Jahren, das ist ungefähr gewesen, 4,5 Jahren, das ist ein Bachelor jetzt genau, vor 3 Jahren auch dort in dieser Veranstaltung als Student mit dabei war, damals als Erstsemester. Und ich erinnere mich an lange Diskussionen vor und nach den Veranstaltungen, weil er sehr, sehr neugierig war und immer mehr wissen wollte, während die anderen Kommilitonen schon auf dem Weg in die Mensa oder in den Feierabend waren. Ich habe nochmal in meinen Unterlagen nachgeschaut, weil nach ein paar Jahren vergisst man ja, wie man alles so mal unterrichtet hat und habe mir dann Notizen gemacht, falls nochmal der Name wieder auftaucht, wie der sich damals so beschlagen hat. In meinen Notizen stand drin, Hendrik Terbeck ist sehr interessiert, von dem hören wir noch, den Werken und Ausrufungszeichen. Der Zeitpunkt ist gekommen, wir hören heute wieder von ihm. Und es geht um seine Bachelorarbeit, die er im Oktober 2020 abgeschlossen hat. Und es geht dabei um den Einfluss sozialer Empfehlungen auf das Selektionsverhalten in Suchmaschinen.
Genau, ja, vielen Dank für die persönliche Einführung, Heiko. Dankeschön. Und guten Morgen auch von meiner Seite. Ich bin Hendrik Terbeck und ich möchte mal kurz hinzufügen zu meinem beruflichen, dass ich zusätzlich zu der Arbeit bei der Telekom auch noch als Selbstständiger arbeite in dem Bereich Suchmaschinenoptimierung und Usability und daher erklärt sich dann auch, wie ich auf dieses Thema komme. Und ich freue mich wirklich sehr, dass ich heute das Thema meiner Bachelorarbeit vorstellen kann. Für Studenten gibt es ja wirklich nichts Besseres, als wenn die Arbeiten, die man erstellt hat, nicht in die Schublade wandern und man darf sie nochmal vorstellen. Also dafür herzlichen Dank. Der Titel wurde gerade schon genannt, das ist der Einfluss sozialer Empfehlungen auf das Selektionsverhalten in Suchmaschinen. Ich habe dazu eine Eye-Tracking-Studie durchgeführt und in anderen Worten habe ich untersucht, was zwischen der Eingabe eines Suchbegriffes bei Google und dem Klick auf eines der Ergebnisse auf der Ergebnisseite passiert, warum wir die Ergebnisse auswählen, das habe ich untersucht. Und ich bin zu diesem Thema gekommen, weil ich selbst schon im Studium Eye-Tracking-Studien für andere Unternehmen durchgeführt habe. Wir haben Kooperationen, zum Beispiel mit der Telekom, da haben wir eine Eye-Tracking-Studie durchgeführt, so da kann ich schon die Methodik. Und selbst bin ich eben auch durch die Tätigkeit als Suchmaschinenoptimierer immer schon in Verbindung mit Suchmaschinen und deswegen lag es nahe, das Thema zu bearbeiten, als da letztes Jahr soziale Empfehlungen eingeführt wurden auf den Suchergebnisseiten von Google und Bing. Was das genau ist, stelle ich Ihnen aber gleich vor. Wir alle nutzen ja sehr häufig Google und nutzen das beinahe täglich, aber können Sie sich noch daran erinnern, was Sie zuletzt gegoogelt haben? Was war das für eine Suchanfrage? Und können Sie sich vielleicht auch noch daran erinnern, welchen Treffer Sie, warum Sie diesen Treffer ausgewählt haben? Also Sie merken jetzt selber schon, nicht nur, dass die Grenzen des Kurzzeitgedächtnisses sehr schnell erreicht werden, sondern auch, dass es sehr schwer ist, das eigene Suchverhalten zu reflektieren. Und ich möchte Ihnen heute zeigen, wie ich untersucht habe, wegen welcher Informationen wir Treffer auswählen auf der Suchergebnisseite bei Google. Mein Ziel ist es weniger, Ihnen ganz viele Ergebnisse um die Ohren zu hauen von der Studie, die ich durchgeführt habe, sondern mehr möchte ich gerne Verständnis dafür bringen, was die Inhalte sind, die heute auch schon bearbeitet werden. Meine Studie deckt da einiges ab und kann Ihnen einige Einblicke dahin geben, was mit den Hochschulen gerade relevant ist und welche Arbeiten dort geschrieben werden. Ich möchte zunächst auf die Google-Ergebnisseite eingehen, um generelles Verständnis dafür nochmal zu schaffen. Dann stelle ich das Selektionsverhalten sehr kurz vor. Ich möchte dann, was ganz spannend für Sie natürlich ist, die Eye-Tracking-Methodik vorstellen. Eventuell ist das auch was für Ihre Webseiten, der Eye-Tracking-Methodik. kann man ja die Usability einer Seite deutlich optimieren und untersuchen. Ich will dann kurz mein Studiendesign vorstellen, wie ich die Studie durchgeführt habe, und dann schließlich ganz kurz einen Überblick über die Ergebnisse geben. Dann fangen wir mit der Google-Ergebnisseite an. Die ist uns ja allen sehr gewohnt und vertraut, und die Ergebnisse werden listenartig dargestellt, über mehrere Seiten verteilt. Und wichtig zu wissen ist, dass einige Ergebnisse erst dann sichtbar werden, wenn man nach unten scrollt. Und die Google-Ergebnisseite teilt sich in zwei verschiedene Ergebnistypen ein. Wir haben einmal die Anzeigen. Das sind die Ergebnisse oben, die farblich hinterlegt sind, und die Ergebnisse rechts. Das sind also kommerzielle Anzeigen. Und wir haben organische Ergebnisse. Die organischen Ergebnisse sind die natürlich entstandenen Ergebnisse. Und die sind nicht durch eine direkte Bezahlung an die Suchmaschinen manipulierbar. Das sind dann nur die Anzeigen. Dann möchte ich gerne noch mal ins Detail gehen und so Ergebnisse vorstellen, wie diese Ergebniselemente aussehen. Wir haben hier ganz verschiedene Elemente. Wir haben zum einen den Titel, das ist das blau markierte. Wir haben die URL, das ist also die Webadresse zu dem einzelnen Ergebnis. Und wir haben in 150 Zeichen die Beschreibung eines Ergebnisses. Und unter der Beschreibung sehen Sie hier die sozialen Empfehlungen. Und das ist das Kernelement, um das sich meine Studie gedreht hat. Ist das schon mal einem von Ihnen aufgefallen, die sozialen Empfehlungen? Manche nicken, aber die meisten haben es nicht gesehen. Ist auch gar nicht so schlimm, das gibt es jetzt ungefähr seit einem Jahr. Und die sozialen Empfehlungen entstehen so, dass Freunde, mit denen ich in sozialen Netzwerken, wie zum Beispiel Facebook oder Google Plus, verbunden bin, und diese Freunde geben dort Empfehlungen, teilen also Links. Und wenn diese Links, wie zum Beispiel in diesem Fall der Spiegelartikel, in meinen Suchergebnissen auftaucht, dann steht dabei, welcher Freund das zuvor in einem der sozialen Netzwerke geteilt hat. In diesem Fall hat Sascha Nobu bei Google Plus geteilt, diesen Artikel geteilt, und ich sehe ihn jetzt für ihn die direkte Empfehlung. Und dadurch kommen zwei Welten zusammen. Wir haben zum einen die sozialen Netzwerke als ganz großes Medium im Internet, und wir haben Suchmaschinen. Und ehe die 2011 zusammengeführt wurden in der Form der sozialen Empfehlung, gab es keine Verbindung zwischen diesen beiden Welten, und hier ist das nun erstmals. Und meine Studie hat dann daran angeknüpft und konnte dann als erste Studie untersuchen, wie sehr wir uns dadurch beeinflussen lassen. Denn es ist schon eher so aus psychologischer Sicht, dass wir uns in unsicheren Situationen von den Handlungen anderer leiten lassen und uns daran orientieren. Und ich wollte herausfinden, ob wir in der Websuche uns auch dadurch beeinflussen lassen, was andere gesagt haben. Nicht nur die Ergebniselemente selbst verändern sich, sondern auch die Suchergebnisseiten an sich. Wir sehen hier eine ganz hohe und lange Suchergebnisseite für Besucher für London. Es ist gar nicht so wichtig, dass man nicht genau erkennen kann, was da steht, aber Sie können erkennen, dass die Suchergebnisseite sehr lang ist und sehr viele verschiedene Trefferelemente erhält oder enthält. Denn bei Besuchbegriff London müssen verschiedene Informationsbedürfnisse befriedigt werden. Der Suchmaschinenanbieter weiß ja nicht, was die Person, die nach London sucht, wirklich möchte. Möchte sie ein Hotel, möchte sie generelle Informationen? Und aufgrund der Tatsache, dass die Suchbegriffe sehr, sehr, nicht gerade professionell formuliert werden, so wie wir das tun würden, sondern eher laienhaft, müssen verschiedene Informationsbedürfnisse befriedigt werden und verschiedene Trefferelemente angezeigt werden. Wir haben deshalb hier vertikale Ergebnisse, wie zum Beispiel Bilder oder Nachrichten. Wir haben personalisierte Ergebnisse, wie zum Beispiel die sozialen Empfehlungen, die ich Ihnen gerade schon vorgestellt habe, oder sogenannte Rich Snippets. Das sind zum Beispiel Produkte oder wie diesem Beispiel Sportergebnisse. Und Sie sehen jetzt hier, dass wir eine sehr hohe Ergebnisanzahl haben. Die Suche beschränkt sich nicht mehr nur wie früher auf 10 verschiedene Suchergebnisse, zwischen denen ich mich entscheiden muss, denn wir haben aktuell sehr viel mehr Suchergebnisse, oft über 20 oder 30 sogar, aus denen ich wählen muss. Und aufgrund der hohen Ergebnisanzahl entsteht auch ein hoher Entscheidungsaufwand. Und deswegen ist es so spannend, dass sich diesen Prozess des Entscheidens genau anzusehen. Und das ist das, was ich in meiner Studie gemacht habe. Und damit Sie das noch ein bisschen mehr verstehen, wo es darum geht mit der Entscheidung, möchte ich kurz auf das Selektionsverhalten eingehen in Websuchen. Wir haben zwei Begriffe, die man aus der Entscheidungspsychologie auf die Websuche übertragen kann. Das sind zum einen Optionen und zum anderen Attribute. Optionen sind in dem Beispiel von Suchergebnisseiten all die Ergebnisse, aus denen ich wählen kann, also ganz konkret dann die einzelnen Links zu den Ergebnissen. Und Attribute sind alle zusätzlichen Informationen, die eines dieser Ergebnisse beschreiben, wie zum Beispiel der Titel oder die Beschreibung oder aber auch die soziale Empfehlung. Und wenn wir uns jetzt nochmal die Suchergebnisseite für den Begriff London auf der rechten Seite ansehen, dann sehen wir, dass wir ganz, ganz viele Optionen haben und ganz viele Attribute. Und deswegen kann man sagen, dass die Selektion in der Websuche sehr komplex ist und multioptional und auch multiattributiv. Aber wie verhalten wir uns nun, wenn wir eine so komplexe Situation haben, eine so komplexe Selektionsentscheidungen treffen müssen aufgrund so vieler verschiedener Optionen. Und wie schaffen wir es trotzdem, dass wir Zukunft für uns selbst ökonomisch gestalten? Und das ist ganz einfach zu beantworten. Wir reduzieren die Komplexität, insofern, dass wir den Suchaufwand selber auch unterbewusst reduzieren. Und wie sich das bei Google auswirkt, kann ich Ihnen jetzt hier zeigen. Die Nutzer schrauben also den Suchaufwand selbst hinunter. Und dadurch entsteht, dass die Suchergebnisse nicht mehr ganz so elaboriert evaluiert werden. Das bedeutet, dass wir uns die Ergebnisse nicht mehr in Gänze anschauen. Wir scannen die Links durch, wir gucken uns nur die Titel an, wir schauen uns vielleicht nur die ersten Ergebnisse an, das kann man in einem Diagramm erkennen. Dort ist dargestellt, wie lange ein Ergebnis durchschnittlich betrachtet wird, das ist in meiner Studie herausgekommen. Und da sehen Sie, dass von den Ergebnissen von 1 bis 10 das immer abnehmend ist, wie lange sich die Ergebnisse angesehen werden, was damit zusammenhängt, dass nur jeder zweite Nutzer überhaupt scrollt. Das heißt, für viele Nutzer sind die letzten 5 Ergebnisse gar nicht sichtbar. Und das teilweise sogar die letzten 10 Ergebnisse gar nicht sichtbar, nur die ersten anzeigen. Deshalb, weil die Nutzer eben den Aufwand reduzieren und deshalb nicht mehr scrollen. Und wir treffen Entscheidungen deshalb dann oft spontan und immer ökonomisch. Wir versuchen natürlich, die Suche möglichst für uns schnelle und effizient zu gestalten, sodass wir nicht lange viel lesen müssen. Und dadurch passiert dann Folgendes: Wir vertrauen der Qualität der Suchmaschinen teilweise blind. Das ist immer abhängig von der Suchsituation. Sie würden jetzt im Beruf ganz anders suchen, als wenn Sie es privat tun würden. Aber es lässt sich verallgemeinern. Die meisten Suchen sind auch im privaten Kontext, dass wir den Suchergebnissen bei den Suchmaschinen oft blind vertrauen. Und diesen komplexen Suchprozess wollte ich jetzt untersuchen. Und dazu hat sich die Eye-Tracking-Methodik angeboten. Mit der Eye-Tracking-Methodik kann ich das genau untersuchen. Die würde ich Ihnen gerne vorstellen. Vielleicht hat der eine oder andere schon Erfahrung mit der Eye-Tracking-Methodik. Das Eye-Tracking bedeutet im Prinzip, dass eine Aufzeichnung und eine Auswertung der Blickbewegung, also wie wir unsere Augen bewegen, wenn wir eine Webseite in diesem Fall Suchergebnisseiten betrachten. Zur Aufzeichnung ist zu sagen, dass das über Infrarotlichtstrahlen geschieht. Das geht über einen sogenannten Eye-Tracker. Sie sehen ein Bild rechts, einen normalen Eye-Tracker, einen üblichen. Und damit kann man erkennen, dass das gar nicht mehr so wie früher mit hellen Kameras waren oder speziellen Brillen. Die Testperson sitzt also vor einem normalen Monitor und der Testperson fällt gar nicht auf, dass die Augenbewegungen getrackt werden. Also von daher hat man da keine andere Nutzungssituation. Und damit man versteht, wie der Eye-Tracking-Prozess funktioniert, möchte ich Ihnen ganz kurz die Funktionsweise unseres Auges erklären. Wir unterscheiden die Blickbewegung in Fixationen und Saccaden. Fixationen ist der Zustand, wenn wir einen Bereich fixieren, wenn unser Auge also ruht. Und Saccaden sind die Sprünge zwischen zwei Fixationen. Wenn wir jetzt beispielsweise einen Text lesen, dann lesen wir nicht jeden Buchstaben für sich, sondern springen von einem Wort zum anderen. Unser Auge kann dann im Bereich des peripheren Sehens erkennen, was das für ein Wort ist. Und wir springen also von einem Wort zum nächsten und dieser Sprung ist ein Saccade. Aber nur in einem Zustand der Fixationen kann eine Informationsverarbeitung stattfinden. Und das ist auch der Grund dafür, dass der Eye-Tracker nur die Fixationen ermittelt. Und deswegen werde ich im Folgenden häufig von Fixationen reden. Die Auswertung des Eye-Trackings funktioniert häufig über Schaubilder. Sie sehen hier rechts eine Heatmap dargestellt. Auf den Heatmaps kann man erkennen, was die intensiv fixierten Bereiche sind. In diesem Fall wäre das das zweite Ergebnis. Da sieht man diesen roten Punkt. Die Testpersonen in meiner Studie haben also diesen zweiten Treffer sehr intensiv fixiert und sie können am farblichen Verlauf erkennen, welche Bereiche weniger oder gar nicht fixiert wurden, da wo keine Färbung ist. Das wurde gar nicht angeguckt von den Ergebnissen. Daran sehen Sie auch schon, dass die Ergebnisse fast gar nicht komplett gelesen werden. Die Auswertung geschieht aber auch statistisch, indem ich verschiedene Bereiche messe, zum Beispiel das zweite Ergebnis, schaue ich mir im Detail an und kann dann gucken, wie viele Personen tatsächlich drauf geschaut haben oder wie häufig dieses Ergebnis fixiert wurde. Und für Ihre Webseiten ist das sicherlich interessant, dass Sie zum Beispiel schauen, wie viele Personen haben die Suchfunktion fixiert, wie viele Personen haben die Navigation angesehen. Das sind solche Sachen, die man sehr gut mit Eye-Tracking berechnen kann. Was ich noch als Hinweis mitgeben möchte, ist, dass man die Eye-Tracking-Methodik niemals alleinstehend durchführen darf. Sie sollten die Eye-Tracking-Methodik immer kombinieren mit irgendwelchen anderen Befragungen der Nutzer, denn es ist nicht klar, warum ein Nutzer auf einen bestimmten Bereich intensiv geschaut hat. Vielleicht war das sehr interessant, vielleicht hat er es nicht verstanden, vielleicht kannte er das auch schon. Und deswegen muss man ihn immer in der Nachbefragung fragen, warum er da hingeschaut hat, denn die Heatmaps allein zu interpretieren ist zu schwer. Gut, ich würde jetzt gerne mal zusammen mit Ihnen so eine kleine Mini-Auswertung für Eye-Tracking-Verfahren machen. Ich zeige Ihnen jetzt ein Gemälde, weil Gemälde sind ähnlich komplex wie Webseiten. Jeder, der schon mal versucht hat, bei Facebook die Privatsphäre einzuändern, weiß, was ich meine, wenn ich davon rede, dass Webseiten sehr komplex sind. Und ich würde gerne Sie darum bitten, dass Sie mal selber versuchen, herauszufinden, wo die Testperson hinschaut. anschauen. Mit der Eye-Tracking-Methodik kann ich ja erkennen, was die intensiv fixierten Bereiche sind. Ich hatte Ihnen ja eben schon die Heatmap gezeigt. Überlegen Sie mal selber für sich, was glauben Sie, wo die Testperson in dem Fall bei dem Betrachter dieses Bildes wohl hinschauen, wenn ich Ihnen gleich die Heatmap zeige, was sind wohl die intensiv fixierten Bereiche. Ich zeige Ihnen jetzt die Heatmap. Ich zeige Ihnen aber nicht eine Heatmap, sondern ich zeige Ihnen zwei Heatmaps. Ist das das, was Sie erwartet haben? Vermutlich nicht, oder? Vermutlich hatten Sie die Fixation eher bei der Körpertreue erwartet und nicht bei den Säulen, wie es in dem linken Beispiel ist, oder bei den Männern im Hintergrund. Der Grund ist ganz simpel. Die Testpersonen, das sind zwei verschiedene Testgruppen gewesen hier, und die Testgruppen haben unterschiedliche Aufgaben. In dem linken Beispiel sollten die Testpersonen die Säulen zählen. Und in dem rechten Beispiel sollten die Testpersonen die Menschen zählen. Und das zeigt Ihnen, dass es ganz, ganz wichtig ist und entscheidend für den Erfolg einer Einschränkungsstudie, dass Sie die Aufgabenstellung und die Intention kennen. Wenn Sie einem Nutzer sagen, er soll dies, jenes tun, dann ist es nur logisch, dass manche Bereiche nicht betrachtet werden. Und wenn Sie das nicht wissen und eine Agentur beispielsweise, mit der Sie zusammenarbeiten, liefert Ihnen nur Heatmaps, dann ist das ähnlich, als wenn Sie im Wolken in den Himmel schauen und Wolken interpretieren, ob das jetzt ein Hase oder ein Bär ist. Also das macht wirklich keinen Sinn. Sie müssen immer die Intention verstehen, die der Nutzer hatte. Das kurz als Hinweis zum Eye-Tracking. Wie man es besser machen kann, habe ich hier dargestellt, man kann die einzelnen Bereiche definieren in sogenannte Areas of Interest. Und ich kann dann für die einzelnen hier farblich markierten Areas of Interest immer berechnen, wie häufig oder wie lange ein Bereich angeschaut wurde, in welcher Abfolge. Ich könnte also in diesem Beispiel genau untersuchen, ob die Testperson zunächst die Glückwörter angesehen haben, dann die Person und ob sie die Säulen alle gesehen haben. Das ist dann die wirkliche Stärke vom Eye-Tracking. Und die Heatmaps sind eher nur so ein schönes, das kann man auch dazu nehmen, das sieht immer ganz schön aus, kann man immer in der Vorstandsetage ganz schön vorlegen, aber das ist eigentlich der wahre Wert vom Eye-Tracking. Und diese Areas of Interest kann man auch auf die Suchergebnisseite übertragen. Ich habe also dann die einzelnen Suchergebnisse und Elemente, wie zum Beispiel Titel oder soziale Empfehlung, markieren können und konnte dann genau berechnen, welche Informationen auf der Suchergebnisseite schaut sich die Testperson tatsächlich an. Denn es ist sehr interessant zu wissen, auch für Sie, wenn Sie Informationen zur Verfügung stellen, werden die Informationen überhaupt gelesen, lesen die Leute die Beschreibung durch, sehen die überhaupt den Weiterlink etc. Wie ich das untersucht habe, möchte ich kurz im Studiendesign vorstellen. Das ist jetzt eine textreiche Folie. Da quäle ich Sie kurz durch, aber dann kommen Sie Ihnen kurze Vorstellung davon, wie ich das untersucht habe, welche Informationen wir auf der Ergebnisseite betrachten und wie ich das herausgefunden habe. Es ist für Sie auch ganz interessant zu sehen, wie die Studien aktuell in Hochschulen durchgeführt werden. Zunächst zu meiner Stichprobe. Ich habe 50 Testpersonen gehabt und die waren in einem einstündigen Interview. Das heißt, ich habe auch ein Leitfaden gestütztes Interview sowie Gabriele gemacht, um einfach sicherzustellen, dass für alle die gleichen Bedingungen gelten und damit ich diese qualitativ geführte Untersuchung nachher quantitativ auswerten kann. Deswegen müssen für alle die gleichen Bedingungen sein. Diese 50 Testpersonen mit dem Altersschnitt von 33 Jahren waren eine Stunde lang im Labor. Die Stimuli waren die Suchergebnisseiten von Google. Da habe ich aber nicht in der Live-Umgebung getestet, sondern ich habe Google dann nachgebaut und habe dann verbessert, dadurch, dass ich die Suchergebnisseiten nachgebaut hatte, davor geschützt, dass Veränderungen stattfinden. Bei Google ändert die Suchergebnisseiten sehr häufig. Das stellen Sie fest, wenn Sie mal googeln. Und innerhalb dieses zwei verschiedenen Testzeitraums muss ich natürlich für alle Probanden begleiten Bedingungen haben. Deswegen habe ich sie nachgebaut und die 50 Testpersonen habe ich in eine Testgruppe und eine Kontrollgruppe unterteilt. Die Testgruppe hat die Suche mit sozialen Empfehlungen gesehen, das heißt, bei denen wurden vereinzelt soziale Empfehlungen angezeigt und bei der Kontrollgruppe wurden keine sozialen Empfehlungen angezeigt. Und das war dann die Basis dafür, dass ich den Unterschied berechnen konnte, ob es unterschiedliche Fixations- und Klickverhalten gibt. Der Studienaufbau gliedert sich in drei Sequenzen. Ich habe zunächst eine Vorbesprechung durchgeführt mit den Testpersonen, die also mit dem Thema vertraut gemacht, ganz harmonische Stimmung aufgebaut. Das ist immer sehr wichtig, wenn man Labortests durchführt. Dann habe ich eine Hauptuntersuchung durchgeführt mit neun vorgegebenen Suchbegriffen. Die Testpersonen mussten innerhalb eines In-Wind-Szenarios Suchaufgaben lösen, von der Recherche allgemein über Ihnen bis hin zum Flugticketkauf und habe dann da so ein möglichst realistisches Szenario abgebildet. Von neuesten Nebeninformationen. Ich selbst habe mich dann auch damit belohnt, als ich die Bachelorarbeit fertig hatte, dass ich selber nach Indien gefahren bin. Weil wenn man 50 Testpersonen jeweils eine Stunde dabei zusieht, wie sie für eine Indienreise recherchieren, das weckt die Reiselust enorm. Im Anschluss an die Hauptuntersuchung habe ich dann noch eine Nachbesprechung durchgeführt. Genau das, was ich eben sagte, herauszufinden, warum die Leute die jeweiligen Bereiche fixiert haben. Ich habe dann sehr, sehr viele Daten gewonnen. Und wenn man 50 Stunden lang Eye-Tracking macht, kriegt man extrem viele Daten. Und ich habe verschiedene Daten bekommen über das aber auch über die Benennung von Klickgründen, weil ich wollte identifizieren, was die Gründe sind, warum wir ein Ergebnis auswählen. Ob das jetzt der Titel ist oder die Beschreibung, das stand vorher nicht fest und das wollte ich herausfinden. Deswegen habe ich die Testperson aktiv gefragt, was war der Grund, warum ihr geklickt habt. Und ich habe zusätzlich noch einen Ausdruck von der Google-Ergebnisseite vorgelegt und da sollten die Testpersonen dann markieren, was die wichtigsten Elemente waren. Und zusätzlich dann auch die obligatorischen Fragebögen. Das ist dann das Studiendesign gewesen. Da möchte ich Ihnen jetzt ganz kurz einen Ausdruck der Ergebnisse vorstellen. Das sind ganz, ganz viele Ergebnisse. Ich habe am Ende der Präsentation stehen nochmal die Ergebnisse. Wenn, ich glaube, die werde ich hochgeladen. Die Präsentation werden sich dann im Detail für interessieren, wenn Sie da gerne nochmal hineinschauen. Aber ich möchte jetzt die Ergebnispräsentation auf die sozialen Empfehlungen erstmal beschränken. Ich hatte gesagt, ich habe die Test- und die Kontrollgruppe. Und deswegen konnte ich genau untersuchen, was die Unterschiede sind, ausgelöst eben durch die sozialen Empfehlungen. Und ich konnte dann untersuchen, wie unterschiedlich die Kontaktwahrscheinlichkeit für einen Treffer ist, also wird ein Treffer häufiger wahrgenommen, wenn er eine soziale Empfehlung hat oder nicht. Ich konnte die Fixationsanzahl berechnen, die Fixierungsdauer, die Zeit bis zur ersten Fixation eines Treffers und ob ein Treffer häufiger ausgewählt wird, wenn er eine soziale Empfehlung hat oder nicht. Und die Ergebnisse sprechen allesamt positiv für die sozialen Empfehlungen. Das können Sie dem Diagramm entnehmen. Es hat sich alles positiv entwickelt, insbesondere die Fixierungsdauer ist um 40% gestiegen, aber ein Ergebnis wird auch durchschnittlich 10% knapp häufiger ausgewählt, wenn eine soziale Empfehlung angezeigt wird. Also da kann man die Anleitung ausschließen, dass es sehr sinnvoll ist, als jemand, der in einer Suchergebnisseite rankieren möchte, der also dort auftauchen möchte, auch soziale Empfehlungen zu sammeln, weil die Ergebnisse dann häufiger betrachtet werden. Generell möchte ich noch ganz kurz als abschließende Folie die sozialen Empfehlungen allgemein einordnen in den Suchprozess. Insgesamt kann man sagen, dass die sozialen Empfehlungen eher eine sekundäre Rolle spielen. Die sind nicht das Wichtigste auf der Suchergebnisseite, wobei sich meine Studie jetzt darauf konzentriert hat, aber sind nicht das Wichtigste. Es gibt wichtige Attribute, wie zum Beispiel die Position eines Treffers. Das ist immer noch das Entscheidendste. Wenn man oben steht, hat man wesentlich höhere Chancen, geklickt und fixiert zu werden, als wenn man weiter unten steht. Also das Allerwichtigste. Und die Testpersonen nehmen die Suchergebnisse so wahr, dass sie von oben nach unten evaluieren. Also in diesem Beispiel wird zuerst der Titel angeschaut, dann die URL und dann die Beschreibung. Und wenn der Titel schon nicht relevant ist für jemanden, dann springt man direkt zum nächsten Ergebnis. Und da kann die Sozialempfehlung noch so schön sein, dann hat das auch keinen Sinn mehr, denn der Titel muss relevant sein. Man muss versuchen, für die Inhalte, die man in Suchmaschinen rankieren lassen möchte, relevante und sehr griffige Titel zu formulieren. Häufig sind das keine guten Titel. Und herausgekommen ist, dass die sozialen Empfehlungen uns eher unterbewusst beeinflussen. Das geht wieder bei dem Thema unterbewusste Beeinflussung. Man kann, weil die Testpersonen, das habe ich festgestellt, konnten nicht artikulieren, dass sie sich haben beeinflussen lassen von den sozialen Empfehlungen. Aber sie haben eben im Diagramm erkannt, das sind messbare Unterschiede. Aber die Testpersonen artikulieren es nicht. Und damit möchte ich gerne abschließen und in die Diskussion übergeben. Ich hoffe, Sie haben jetzt gerade lernen können, einen kurzen Überblick, dass die Suchergebnisseite sehr komplex ist und immer komplexer wird durch immer mehr Ergebnisse, dass wir den Aufwand deshalb unterbewusst reduzieren. Und ich hoffe, Sie haben mitnehmen können, wie die Eye-Tracking-Methodik funktioniert. Herzlichen Dank.